Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Es wird so viel Geld bei uns in die Hand genommen in diesem Land und dafür ist einfach kein Geld dort. Das wird auf Ehrenamt abgewälzt. Das kann irgendwo nicht sein. Also das ist ein bisschen schade.
Es fängt schon bei den Formularen an, die muss man sich mühsam zusammensuchen. Und dann brauchen wir uns irgendwann auch nicht mehr wundern, dass die Leute, die es gemacht haben, sagen, nee, mach's nicht mehr.
Ich glaube, dass der Staat sehr genau weiß, was für großartige ehrenamtliche Helfer er hat. Und ohne die würde das ja überhaupt nicht funktionieren.
Das ist immer so leicht. Der Staat muss mal machen und das höre ich sehr oft. Und das ist nicht meine Einstellung. Wir sind der Staat, also haben wir auch eine gewisse Verpflichtung und dass wir uns einbringen können.
Der Vorteil von uns, die wir das privat, wie Sie es nennen, machen, ist der, dass das nicht unser Job oder unser Beruf ist. Primär ist es eine Sache von Berufung.
Stimmen und Stimmungen aus dem millionenstarken Heer von ehrenamtlichen Helfern, die den gesellschaftlichen Betrieb am Laufen halten. Denn wo sich der Staat und Kommunen partiell zurückziehen und Lücken hinterlassen, springen andere Akteure ein, engagieren sich Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Der Wohlfahrtsstaat alter Prägung verändert sich und zieht sich immer mehr aus der direkten und vollen Verantwortung zurück. Weite Bereiche der sozialen Daseinsfürsorge werden inzwischen ausgelagert und kommerziellen wie auch privaten Initiativen zugeordnet oder aufgebürdet. Privat statt Staat. Ohne gesellschaftliches Engagement geht nichts mehr. Das ist das Thema dieses Wochenendjournals. Doch was bedeutet das konkret für die Jugendhilfe, Sozialarbeit oder die Flüchtlingsunterstützung? Mit dieser Frage war ich in Sachsen unterwegs. Mein Name ist Alexandra Gerlach. Ich freue mich, dass Sie mich jetzt begleiten.
Hallo, kommen Sie rein.
Kommen Sie rein, bitte.
Guten Abend.
Nicht stürzen.
Wir sieht es ein bisschen wild aus. Wir sind die Familie Müller.
Das ist unsere Nachbarin.
Unsere gute Seele, genau. Die Frau Droge.
Unsere Ersatzoma sozusagen.
Genau. Für die Ukrainer wie für unsere Kinder.
Genau.
Das ist ja nett.
Und dort
ja.
Kommt die ukrainische Mutti, die Galina.
Genau.
Galina.
Sie dürfen für so
sein. Dankeschön, vielen Dank. Genau. Hallo.
Wir stehen in der offenen Küche. Am Esstisch nebenan wird später auch gegessen. Nebenbei wird das Abendessen vorbereitet. Es ist ein ganz normaler Abend im Haus der Familie Müller in Ottendorf-Okrilla vor den Toren der Landeshauptstadt Dresden. Seit 3 Monaten sind sie eine Großfamilie, denn ihr Zuhause teilen die Müllers mit Galina und ihren 2 Töchtern aus der Ukraine.
Ich bin die Kathleen Müller und ich bin 45 Jahre noch alt und ich bin Augenoptikermeister.
Wie viele Kinder haben Sie?
2, ein Mädchen und ein Jungen.
Und wie alt sind die?
Das Mädchen, die Luise, ist 12 und der Theo ist 9.
Also, ich bin der Thomas Müller, bin 44 Jahre alt, bin Werkzeugmacher in der Automobilindustrie und ja, mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen.
Thomas Müller war früher bei der Bundeswehr, Fallschirmjäger und zeitweilig im Kosovo eingesetzt. Er ist ein fröhlicher, sportlicher Typ. An diesem Abend hat er noch eine Nachtschicht vor sich. Jetzt steht er gemeinsam mit seiner Frau Kathleen in der offenen Küche und schnitzt Gemüse, während ich Blickkontakt zu Galina suche, die schweigend im sonnigen, modern eingerichteten Wohnraum steht und auf ihr Handy schaut.
Ob ich mit Armut, was immer jetzt geplant ist.
Na, wir machen jetzt Abendbrotvorbereitung.
Tschüssi.
Genau, dass wir dann alle uns hinsetzen und Abendbrot essen.
Und Sie verstehen ein bisschen Deutsch, oder?
Galina?
Bisschen.
Bisschen.
Okay,
aber
alles
das klappt
klar.
Schon, kriegen wir hin.
Galina?
Ja.
Schön. Was macht der Unterricht? Läuft gut?
Ja.
Aber jetzt bist du müde?
Ein bisschen.
Und Hunger.
Ja.
Ina ist die 18-jährige Tochter von Galina. Sie hatte, als der Krieg ausbrach, gerade ein Studium der politischen Wissenschaften in Kiew begonnen. Jetzt, nach der überstürzten Flucht, sitzt sie in einem Deutschkurs an der TU Dresden und hofft bald, hier ihr Studium fortsetzen zu können. Auch Galina lernt seit ein paar Wochen Deutsch. In der Ukraine hatte sie zwei Berufsabschlüsse, als Buchhalterin mit Vollstudium der Betriebswirtschaft. Jetzt hilft sie im Müllerschen Haushalt, wo sie kann. Wenn ihr die Worte fehlen, hilft der Google Translator oder es übersetzt Tochter Ina.
Morgen koche Abendessen und dann Deutschkurs.
Klasse. Schule, 22
Schülerinnen und Schüler.
Ja, ukrainisch. Ein Inder. Ja.
Natürlich verfolgen Galina und ihre beiden Töchter jeden Tag die Nachrichten aus der Heimat. Ihre Mutter, ihre Schwester und ein Neffe sind noch dort. Die Lage sei schwierig, sagt Galina.
Ja, nur jeden Tag Mama, Telefonino, Schwester, Sohn, 18 Jahre alt, kommst nicht
raus aus der Ukraine.
Ja.
Galina ist geschätzt Anfang 40, groß, schlank, anfangs wirkt sie scheu auf mich. Sie ist froh und sehr dankbar, bei Familie Müller Aufnahme gefunden zu haben.
Meine zwei Familien, sehr gut.
Haben Sie eigentlich lange intern diskutiert, ob Sie das Haus öffnen?
Also ich habe 3 Nächte drüber geschlafen, weil ich überlegt habe, wie ich es denn bewerkstelligen kann, wie wir es machen können. Und dann habe ich das meinem Mann gesagt. Er hat gesagt, ja, wenn ich sage, wir machen das, dann machen wir das, dann ziehen wir das durch. Und dann haben wir es den Kindern gesagt. Die waren kurz erstmal ruhig und natürlich, ne, das ist unser Haus, es ist ihr Zuhause. Und dann auf immer jemand Fremdes ist, habe ich auch verstanden und haben wir das erklärt, wie wir uns das vorstellen, dass jeder sein Zimmer behalten darf, dass wir unser Zimmer geben. Und dann war das gelaufen, die Sache. Und jetzt passt das.
Ja.
Das Ehepaar ist vor 12 Wochen in den Hobbyraum im Keller gezogen. Ihr Schlafzimmer ist jetzt das Refugium von Galina, Ina und der 12-jährigen Julia. Das ist natürlich kein Dauerzustand. Derzeit sind die Müllers auf Wohnungssuche für ihre Gäste. Die Erfolgsaussichten?
Schlecht.
Problem.
Großes Problem. Und da kriegen wir auch wenig Hilfe von seitens der Gemeinde. Ja, das sind wir uns selbst überlassen. Das ist auch manchmal schwierig, wenn man dann die Sprache draufbringt, dass man es für eine ukrainische Familie sucht, ist das Gespräch manchmal schnell beendet.
Ist das echt so, ja?
Ja, das ist echt so. Das hätte ich mir nie gedacht.
Was machen Sie dann?
Was soll ich da groß machen? Dann bin ich natürlich enttäuscht, ne? Weil alle rufen, ach, wie schrecklich alles ist und wir müssen helfen. Und wenn es dann an die Hilfe geht, da gibt es ja 100.000 Ausflüchte. Ne? Wohnung schon vermietet auf einmal dann.
Aber es muss auch passen dann.
Eben, ne, ich kann sie ja nun nie in irgendein Dorf geben und da fährt früh und abends der Bus. Sie haben kein Auto, also sie sind auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen. Wird schwierig mit den Deutschkursen, ne? Die sind in Dresden. Julia geht nach Radeburg in die Schule mit Luise.
Und in Radeburg gibt es nichts?
Das ist wieder ein anderer Landkreis. Da geht der Spaß wieder los, dass ich dann das Ganze, was jetzt beim Ausländer am Bautzen gelaufen ist, dasselbe wieder nach Meißen mache. Beziehungsweise jetzt ist ja der Wechsel vom Ausländeramt zum Jobcenter. Also die Bürokratie in Deutschland ist unglaublich. Das hatte ich nie für möglich gehalten. Also das ist schon der Wahnsinn.
Aber das heißt, das fordert Sie jetzt auch extrem. Sie müssen sich ja einarbeiten erstmal in diese Ganze. Haben Sie das vorher gewusst, was da alles auf Sie zukommt?
Nee, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es nicht gemacht.
Hat Galina Glück gehabt.
Genau.
Aber wir auch.
Wir mit Galina und den anderen 2 Mädchen.
Aber hat man sie jetzt komisch angeguckt, dass sie zusammengerückt sind und gesagt haben, wir machen jetzt Platz, wir nehmen jetzt Galina auf?
Auf jeden Fall. Die Leute gucken schon, haben am Anfang anders geguckt hier im Wohngebiet. Und oh, was sind das für welche? Wir haben uns da nie so im Kopf drüber gemacht.
Sie haben nicht lange nachgedacht, die Flüchtlinge bei sich aufzunehmen. Anders als manche Nachbarn hatten sie keine Angst vor Fremden, vor zu viel Nähe und vor der großen Aufgabe, Menschen Zuflucht zu geben. Familie Müller wollte einfach schnell und wirksam helfen, das Elend lindern, sagt die Mutter und Optikermeisterin Kathleen Müller, die ihre dunklen Haare streng aus dem Gesicht frisiert hat. Ihre Augen lächeln dabei keck durch die zarte Brille.
Kommt denn mal eigentlich irgendwie jemand vom Ausländeramt vorbei und fragt mal, ob sie Hilfe brauchen oder so?
Nee, war mir nie mit jemand hier.
Nein, das läuft alles per E-Mail. Also man hat auch keinen direkten Ansprechpartner. Da hatte ich auch beim Ausländeramt nachgefragt, ob es mal so eine Liste gibt, wer jetzt für was verantwortlich ist. Nee, gibt's. Und ja, manchmal steht dann auch in den E-Mails am Schluss drin, und für weitere Fragen bin ich nicht zuständig, brauchen Sie mich nicht betragen sozusagen. Das ist natürlich unschön. Ich mache das ja nie, weil ich Langeweile habe, sondern weil ich helfen will. Und wenn man sich dann so als Bittsteller und ist ein komisches Gefühl. Nee, fragt keiner noch. Es läuft ja. Ne? Und dann muss man sich halt selber kümmern. Ne? Das geht schon bei den 5 Euro Aufwandspauschale, die, wir haben das ja nicht gemacht wegen Geld. Ne? Aber bei den Preisen, Energiepreise, alles steigt an, merkt man das schon, wenn 3 Leute mehr da sind. Ne?
Klar.
Und da sind die 5 Euro eigentlich kommuniziert gewesen, pro Tag, pro Person, auch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Jetzt habe ich die Information bekommen, dass es 5 Euro nur sind, egal wie viele Leute man hat. Das sind dann 1,67 Euro pro Tag, pro Person. Da kann ich ein trockenes Brötchen kaufen gehen. Und das ist halt so, was mich so traurig macht. Ne? Allein im Regen, es fängt schon bei den Formularen an, die muss man sich mühsam zusammensuchen. Ja, das ist halt. Ja. Und dann brauchen wir uns irgendwann auch nicht mehr wundern, dass die Leute, die es gemacht haben, sagen, nee, mach ich nicht mehr.
Kinder!
Genau.
Kinder!
Was möchten Sie essen? Suppe?
Matthias Rohberg betreut in Meißen den Kreuzpunkt, einen Stadtteil-Tagestreff mit praktischen Hilfsangeboten und Gesprächsmöglichkeiten. Das Prinzip: Wenn die Menschen nicht zur Kirche kommen, kommt die Kirche zu ihnen. Und so steht Matthias Rohberg am Tag unserer Verabredung vor der Kirche, vertieft ins Gespräch mit einem traurig wirkenden Mann im Rentenalter.
Mach's gut. Die Sofone kommt.
Und lass dich nicht ärgern. Setz es ins Internet oder was, ich weiß es nicht. Okay, Lothar, dann bis morgen.
Ja.
Na, sehr schön. Und halt durch.
Ja.
Freundlich klopft Matthias Rohberg dem schmächtigen Mann gegenüber auf die Schulter. Hier im Kiez rund um die Lutherkirche im Meißner Triebischtal geht es oft laut und nicht immer fröhlich zu. Seelsorger Rohberg ist hier bekannt, wird ständig angesprochen. So auch von Horst, der inzwischen fast im Rentenalter ist.
Ich bin 1958 geboren, ich habe eine schwere Kindheit hinter mir. Ich bin damals, ich wollte darüber nicht reden, ich habe miterlebt, wie das Kinderheim abgebrannt ist. In Rosengarten, da sind 3 Jungs lebendig verbrannt. Und seitdem komme ich darüber nie weg. Ne, aber ich habe Mithilfe, zum Beispiel Matthias.
Wie kann denn Matthias Ihnen helfen?
Also Matthias hat mir sehr viel bei Unterstützung. Wenn ich Probleme habe, hilft er mir viel. Wir setzen uns gemeinsam hin, reden darüber und dann geht es automatisch.
Horsts Gesicht ist zerfurcht, trägt die Spuren seines schweren Lebens, aber seine Augen lachen, wenn er spricht. Sein Gebiss hat er allerdings bereits weitgehend eingebüßt. Jetzt arbeitet er bei Matthias Rohberg im neuen Stadtteiltreff und ist dankbar.
Ich mache hier sauber, bei Laubkern und so alles. Ne? Und da setzen wir uns hin, Kartoffelschälen und alles, auch bei der Essenausgabe. Für mich ist es sehr gut. Ich bin froh, dass ich den habe, der auf meiner Seite steht.
Rohberg arbeitet jeden Tag auf der Straße und auf dem kleinen, baumbestandenen Platz mitten in Meißen. Rund um die Lutherkirche findet der studierte Linguist stets viele einsame Seelen, wie er sie nennt.
Ich gehe hin, dann habe ich den Vorteil, dass ich Raucher bin. Das heißt, ich biete eine Zigarette an.
Ah, tricky.
Tricky, absolut. Und dann kommt man sehr leicht ins Gespräch und innerhalb von 5 Minuten werden die Probleme, die sie haben, offenbart. Und da mit einer gewissen Empathie ranzugehen, darauf einzugehen, das ist auch tägliches Geschäft hier.
Ärgert Sie das, dass hier sozusagen das quasi privat gemacht wird, diese Arbeit, diese ist ja auch eine Art von Integrationsarbeit, müsste da der Staat mehr tun?
Objektiv müsste der Staat mehr tun. Der Vorteil von uns, die wir das privat, wie Sie es nennen, machen, ist der, dass das nicht unser Job oder unser Beruf ist, formal schon, aber primär ist es eine Sache von Berufung. Spaßeshalber darf ich mal sagen, wir sind ja Kirche auf Rädern und ich sage, es heißt deswegen Kirche auf Rädern, weil ich mich abends nach dem Dienst wie gerädert fühle. Das können Sie nur mit einem zusätzlichen Quantum an Berufung tun. Und deswegen ist es richtig. Professionelle Sozialarbeiter sind gut, aber auch die haben ihre Grenzen und sagen dann, wenn sie das, was von ihnen verlangt wird, getan haben, auf Wiedersehen. Und dieses Auf Wiedersehen und Tschüss sagen wir nicht. Wir gehen, wenn der Bedarf von der anderen Seite gedeckt ist.
Am Nachmittag stehen andere Aufgaben an. Jetzt suchen Jugendliche den Weg in den Kreuzpunkt. Hier gibt es Hausaufgabenhilfe für geflüchtete Jugendliche, die bald ihren Oberschulabschluss machen wollen.
Sagen wir 13 Uhr hier. Ja, ist das okay?
Okay.
Sehr schön.
Aber ich glaube, morgen habe ich 7 Stunden.
Was heißt hier bloß? Das ist lange genug. Kommst du, wenn du kommst.
In der Lutherkirche übt jemand auf der Orgel. Im ehemaligen Konfirmandenraum des aus rotem Backstein errichteten Gotteshauses sitzen die 16-jährigen jungen Männer Morteza und Yusuf an einem großen Tisch und büffeln Deutsch. Beide sind aus ihren Heimatländern Afghanistan und Syrien geflohen, zu Fuß und, wie sie beide berichten, auf einer langen Strecke voller Unsicherheit und Entbehrungen.
Also ich bin Yusuf, ich komme aus Syrien und ich bin 16 Jahre alt.
Wie lange bist du schon in Deutschland?
Ich bin in Deutschland seit 1 Jahr und 10 Monate ungefähr.
Wie bist du hierher gekommen?
Also ich bin hier gekommen zu Fuß, kann man sagen, und das dauert 1 Jahr. Genau, war ich müde und kaputt. Sogar war ich so auch alleine.
Ich komme aus Afghanistan. Ich heiße Morteza. Ich bin 16 Jahre alt.
16 Jahre. Und du bist 2016 oder 15 nach Deutschland gekommen?
Ja, genau. Ich glaube, das war 2015 in Weihnachten. Ich bin zu Fuß gekommen und auf dem Weg war es manchmal schwer gewesen, weil da es halt nicht so viel Nahrungsmittel gab.
Und hier kommst du auch regelmäßig her zum Deutschland?
Also ich habe Herr Robak, also vor 6 Monaten kennengelernt. Und ich komme hier, also wenn ich Hausaufgaben habe oder Hilfe brauche oder so.
Ich habe hier Freunde, ich habe hier sogar eine Unterstützung, der mich hilft. Und er ist wie ein Vater für mich, weil in der Schule, da konnte man nicht so richtig lernen. Und er hat mir alles beigebracht.
Matthias Rohberg ist geschätzt Ende 50, trägt Brille und einen gepflegten grauen Dreitagebart. Einige Jahre hat er als Mönch bei den Trappisten gelebt und ist dann zur Heilsarmee gegangen. Die Hausaufgabenhilfe für junge Flüchtlinge sieht er auch als Integrationshilfe. Im Gespräch werde Vertrauen aufgebaut, Werte und Kultur des Gastlandes Deutschland vermittelt, weiß er.
Das ist wahre Integrationshilfe.
Das heißt, Sie leisten hier eigentlich eine Arbeit, die im Grunde eigentlich vom Staat geleistet werden müsste, Integrationsarbeit.
Genau. Was bedeutet es, sich mit diesem Land und mit dieser Kultur zu identifizieren? Dass also eine ganz andere Art von Diskurs stattfindet. Stark zu werden in sich selbst und das auch sprachlich zu äußern. Und dann eben auch Weltwissen zu erwerben. Das sind alles Impulse, die von zu Hause oder von der Sippe nicht kommen. Das möchten wir hier leisten.
Ärgert Sie das, dass der Staat das nicht leistet?
Es hat mich erst geärgert, dass der Staat das nicht leistet. Ich kann es aber verstehen, dass er das nicht leistet. Man muss sich auf diese Menschen total einlassen. Ihre Sprache, und damit meine ich jetzt nicht ihre Muttersprache, sondern ihre Kultursprache, lernen und lieben lernen, sie selbst lieben lernen, um dann mit diesen Menschen zu arbeiten. Man muss warten, bis sie ihnen vertrauen. Das heißt, staatlich verordnet ist das nicht möglich.
Matthias Rohberg ist vielfältig unterwegs. Mit einem umgebauten Transporter in Form einer fahrbaren Kirche aus Holz oder eben im jüngst eröffneten Tagestreff im schlichten ehemaligen Chorübungsraum der Lutherkirche. Bei beiden gibt es Gesprächsmöglichkeiten und praktische Hilfsangebote sowie etwas zu essen.
Heute wird Kirche irrelevant. Und wir müssen neue Wege finden, relevant zu werden. Und für mich ist das sehr, sehr schön zu sehen, dass, wenn hier die Kinder sind zur Integration oder einfach nur zum Spielen, wenn Erwachsene hier sind, wenn verschiedenste Gruppen sich hier treffen und neues Leben entsteht, kommuniziert wird.
Für wen öffnen Sie hier die Tür?
Für jeden, der kommt. Wir sind absolut niederschwellig. Jeder, der das Bedürfnis hat, sich mit jemandem zu unterhalten, jeder, der Gemeinschaft sucht, jeder, der Hunger hat, einfach nur eine Tasse Kaffee möchte mit einem Brötchen dazu, jeder, der nicht weiß, was er erwarten soll, der aber die Hoffnung hat, dass sich da was Gutes tut und was Gutes finden lässt. Genau diese Menschen sind herzlich willkommen. Hier findet Gemeinschaft statt, hier kann man etwas lernen, hier kann man Probleme lösen, hier braucht man keine Angst zu haben, dass, wenn man sich offenbart, dass das weitergetragen wird. Das ist ein Ort der Freiheit, ein Ort christlicher Liebe.
So ein Gewerbegebiet, ein großes Backsteingebäude, so eine typische Architektur aus dem Industriezeitalter. Rote Backsteine, grüne Fenster. Das ist ein Gebäude der Volkssolidarität. Mal gucken. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo die Tafel ist hier?
Ja, kann ich Ihnen sagen. Gehen hier um die Ecke rum und da ist eine Rampe, die Sie da sehen. Und da gehen Sie noch, da ist die Tafel drin.
Kommen Sie gerade von der Tafel?
Ja.
Was haben Sie denn da alles mitgebracht?
Was habe ich mitgebracht? Ja, heute ist viel dabei. Brotbrötchen sind dabei.
Joghurt? Holen Sie das für sich selber?
Ja, muss ich. Damit ich überleben kann.
Es ist Freitagvormittag und ich bin angekommen bei der Tafel in Chemnitz. Der Zugang liegt etwas versteckt am Kopfende eines mehrstöckigen roten Backsteinbaus nahe den Gleisen einer Eisenbahnlinie. Vor dem unscheinbaren Eingangstor stehen Lieferwagen. Zwei Männer entladen eilig Ware, die in zahllosen grünen Transportkisten steckt.
Alexander, hast du einen neuen Plan?
Okay.
Oder nimmst du mit rein?
Hast du?
Können Sie mir kurz sagen, was haben Sie heute denn alles an Ware bekommen hier für die Tafel?
Einiges.
Gemüse?
Gemüse und ein paar Blumen.
Jede Menge Erdbeeren vor allen Dingen. Wie oft kommt hier Lieferung an?
Jeden Tag, mehrmals.
Und das holen Sie selber ab mit den Fahrzeugen hier?
Ja,
und dann wird es aber noch einmal genau sortiert. Beim Gemüse augenscheinlich und so und bei den anderen nach Haltbarkeitsdatum.
Sie gucken auch, ob das noch gut ist?
Ja, beim Gemüse ist es eben meistens so, dass wir selber nach eigenem, was wir selbst noch essen würden und können, dass wir das auch mitnehmen können, guten Gewissen.
Oftmals stehen die Menschen schon früh am Morgen Schlange vor den Ausgabefenstern der Chemnitzer Tafel. Auch an diesem Morgen haben sich zahlreiche Frauen und Männer eingefunden. Fast alle haben einen Trolley und wiederverwendbare Taschen dabei, so auch eine junge Frau um die 30.
Ja, weil eigentlich das Geld nur hinten und vorne reicht, weil die Lebensmittel alle zu teuer werden. Und deswegen
nutzen wir das.
Haben Sie keine Arbeit?
Zurzeit leider nicht, nee.
Was machen Sie beruflich?
Ich bin hauswirtschaftstechnische Helferin.
Und da finden Sie keinen Job?
Ich bin zurzeit krankgeschrieben wegen hohem Blutdruck.
Und jetzt haben Sie sozusagen zu wenig Geld?
Genau.
Was nehmen Sie dann mit, wenn Sie hier sind?
Verschiedene Sachen. Obst, Gemüse, Wurst, Käse, Kartoffeln, Brot, alles so. Okay. Also es reicht, man kann schon ein bisschen, man kommt noch ein bisschen aus.
Wir sind seit November hier in Chemnitz und eigentlich in der Bundesrepublik seit 26 Jahren.
Von wo sind Sie gekommen?
Von Kasachstan.
Warum gehen Sie zur Tafel?
Das Problem ist, das Geld reicht nicht aus. Wir beziehen ja ALG-2-Leistungen und wir sind Großfamilie. Wir haben 4 Kinder und jetzt ist noch meine Frau schwanger. Auto besitzen wir nicht und halt, nur, es reicht einfach nicht aus deswegen.
Und weil er selber an mehreren Krankheiten leide, sagt mir der großgewachsene Andreas aus Kasachstan, bevor er eingelassen wird, könne er seinen Beruf als Tischler nicht mehr ausüben. Auch einige andere Wartende, die ich anspreche, sind krankheitsbedingt in eine Notlage geraten und nun auf die Unterstützung durch die Chemnitzer Tafel angewiesen. Und das schafft Probleme. Denn die Nahrungsmittelspenden der großen Supermärkte und Handelsfirmen halten nicht Schritt mit der Zunahme der Bedürftigen, sagt die Leiterin der Chemnitzer Tafel, Christiane Fiedler. Auf dem Weg nach drinnen treffe ich sie in der großen Lagerhalle der ehemaligen Chemnitzer Spinnerei. Fiedler steht vor einem hohen Stapel grüner Plastikfaltkisten voller Gemüse. Skeptisch schaut sie auf eine Schachtel abgepackter weißer Champignons und rümpft die Nase.
Die sehen nicht mehr gut aus, die kann man nur noch entsorgen. Das ist eben oftmals so, gerade hier, das sind alles Radieseln, kannst du nur noch entsorgen. Das kann doch keiner mehr nehmen.
Das müssen wir sichten und dann schätzen wir ein, wie viel Woche ausgegeben wird. Und was wir ausgeben können. Also das ist von Tag zu Tag immer anders. Die Menge, alles anders. Also es ist eine Herausforderung immer jeden Tag.
Wie viele Tüten packen Sie denn da so?
Es kommt auf die Tage drauf an, wie viele Tafelkunden dann kommen.
70,
genau.
Annette, komm
her. Ja.
Annette ist über das Bundesfreiwilligenjahr zur Tafel gekommen. Kollegin Rita ist seit über 20 Jahren mit dabei. 2 von 49 Mitarbeitern der Tafel Chemnitz. Chefin Christiane Fiedler lässt ihren Blick prüfend über die vorbereiteten Waren gleiten. Die 62-jährige ehemalige DDR-Wirtschaftskauffrau hat nach dem Mauerfall lange in einem kleinen Handwerksbetrieb gearbeitet. Sie kann zupacken und behält den Überblick.
Wir sind 4 festangestellte Mitarbeiter mit unterschiedlicher Stundenzahl. Dann haben wir 4 Mitarbeiter übers Jobcenter gefördert. Und ein Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst und der Rest ist ehrenamtlich, also rund 40 Ehrenamtliche.
40 Ehrenamtliche?
Ja.
Und die sind immer im Einsatz?
Die sind einmal in der Woche in der Regel im Einsatz.
Inzwischen hat die Ausgabe der gespendeten Nahrungsmittel begonnen. Es herrscht ruhige Geschäftigkeit, jeder Handgriff sitzt. Tüte um Tüte geht über den Tisch. Glückliche Gesichter bedanken sich. Christiane Fiedler winkt mich zu sich und buxiert uns in ihr Büro. Sie hat jetzt einen kurzen Moment Zeit für das Interview. Sie frage sich immer häufiger, wie sie den Ansturm der Bedürftigen noch bewältigen soll. Neulich war ein Hilferuf von Ihnen in der Zeitung, wo Sie gesagt haben, wir schaffen das nicht mehr. Was war da passiert?
Also schon zu Zeiten von Corona ging das los, dass wir eben gemerkt haben, dass die Waren, die wir aus den Märkten bekommen, immer weniger werden, weil ja viele Leute zu Hause waren, haben viel eingekauft, haben zu Hause gekocht und so weiter und so fort. Und da war es schon weniger. Und voriges Jahr war dann eigentlich so die Grenze erreicht, wo wir gesagt haben, also das wird immer dramatischer. Wir haben einen größeren Zulauf. Wir haben das gemerkt, dass mehr Menschen kommen, die unsere Hilfe suchen und dass wir das aber nicht so erfüllen können. Wir eben nicht mehr Ware zur Verfügung hatten. Und wir haben eben gesagt, das muss sich ja auch für die Leute lohnen, wenn die mit hierher kommen und dann kommen sie bloß wegen Joghurt und Brot vom Vortag und können dann wieder abtreten. Also das macht ja auch keinen Sinn. Und einfach auch aus dem Grund heraus haben wir gesagt, wir können niemanden mehr neu aufnehmen, ne? Weil einfach das viel zu wenig ist, was wir bekommen.
Denken Sie manchmal, dass das eigentlich eine Aufgabe wäre, die der Staat, die die Behörden übernehmen müssten? Oder ist das in Ordnung so, dass das privat in die Hand genommen wird?
Naja, also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. weil wir ja auch nicht so, wie soll ich denn sagen, auf die Politik einschlagen möchte oder so. Aber ich finde schon, dass viele Dinge eigentlich die politisch Verantwortlichen in unserem Land sich dort mehr Gedanken machen sollten und dort wirklich auch mal überlegen sollten, wie Tafeln unterstützt werden könnten, weil auch das Ehrenamt braucht ein Hauptamt. Und wenn Sie hier 40 Ehrenamtliche haben und die organisieren müssen und einsetzen müssen, das geht nur, wenn Sie hauptamtlich hier tätig sind. Und da wäre es schon schöner und wäre es auch eine Hilfe für viele Tafeln, wenn Sie wenigstens jemanden bezahlen könnten und nicht um Spenden suchen muss oder um irgendwelche arbeitsmarktpolitischen Instrumente versuchen muss, weil ich mir sage, es wird so viel Geld bei uns in die Hand genommen in diesem Land und dafür ist einfach kein Geld da. Das wird auf Ehrenamt abgewälzt und das kann irgendwo nicht sein. Also das ist ein bisschen schade.
Bürgerschaftliches und unternehmerisches Mäzenatentum, gerade im sozialen Bereich, hat eine lange Tradition, die bis weit in das 19. Jahrhundert zurückreicht. Der Meißner Unternehmer Holger Schmidt ist ein überzeugter Anhänger dieser Idee, zumal er selbst auch nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stand, wie er erzählt. Er ist dabei, eine Stiftung zu gründen, mit der er Suchtkranken wieder zu einem eigenständigen Leben verhelfen will. Ich treffe Schmidt an einem halb verfallenen ehemaligen Rittergut mit einem ebenso idyllischen wie weitläufigen Innenhof im Stadtgebiet von Meißen.
Das ist ja herrlich hier. Ja. Wir können mal, das ist jetzt
Rittergut und ja, verfällt halt, städtischer Besitz. Ja, aber das ist auch gut so, wenn man etwas bekommt, was nie fertig ist, sondern was die Menschen selber bauen können. Also ich möchte gern, dass Menschen mit auf den Weg genommen werden und dass sie ihr etwas selber schaffen können.
Auf dem Grundstück wollte Schmidt eigentlich einen Therapiehof für trockene Alkoholiker und ehemalige Suchtkranke einrichten, die mit ihrer Händearbeit den Hof Stück für Stück sanieren sollten. Eigentlich.
Was wäre denn Ihr Plan gewesen? Wie hätten Sie diese Gebäude hier nutzen wollen?
Hier hatte ich mir so erträumt, dass ja, so 70 Leute wohnen, die diesen Hof selber sanieren. Und dass hier mit viel Arbeit Menschen, die obdachlos vorher waren, und da gibt es reichlich auch hier in unserer Stadt, dass die ein Zuhause bekommen, dass die eine Vision bekommen, dass sie etwas, wo sie Teil eines Ganzen werden und dass dort sich Leistung auch lohnt. Also wo Menschen in den Dienst genommen werden nach ihrer Begabung. Also Teile sind in der Küche, ein paar Leute machen Theater, also eine Kulturscheune sollte hier mit errichtet werden. Einfache Tätigkeiten wie Bau.
Wer hätte dann dieses Projekt betreut? Sie selber?
Ja, das war schon so der Ansatz. Allerdings sollte hier auf jeden Fall ein Hof-Vati mit seiner Familie leben. Da gibt es Sozialpädagogen, denen das auf dem Herzen liegt und die sagen, jawohl, das ist eine Form, wo Menschen sehen, ja, hier gibt es auch eine Familie, die intakt ist und die funktioniert. Und das ist derjenige, zu dem ich auch mit meinen Sorgen gehen kann und der für mich auch ein Vati wird. Ja, und der sollte hier mitwohnen.
Woran ist denn dann dieses Projekt gescheitert?
Ja, also damals hatte ich dem Stadtrat das tatsächlich vorgestellt und die waren auch begeistert, jawohl, das soll so sein. Allerdings stand dann eine Wahl an und wo die Bevölkerung einfach auch mit gewissen Befürchtungen dagegen war und dann ist dieses Projekt tatsächlich worden, weil einfach die Menschen aufgestanden sind, also in Befürchtung und mit Ängsten, wo dann Stadträte gesagt haben, das kann man nicht zustimmen.
Und wovor hatten die Menschen konkret Angst?
Ja, natürlich, das ist ein Projekt, wo Menschen leben, die noch nicht trocken sind und die noch nicht clean sind, was Drogen betrifft. Und dann sind natürlich Befürchtungen von den Anwohnern, hier sind unsere Kinder, hier gehen Drogensüchtige vorbei, die ja sowieso auch in der Stadt leben. Also es ist ja nicht wegzureden, aber da hatten die Leute schon sicher auch berechtigt Furcht und Angst um ihre Kinder.
Vor 3 Jahren ist er mit seinem Projekt im Rittergut gescheitert. Aufgeben will er dennoch nicht. Schmidt ist auf der Suche nach einer neuen geeigneten Immobilie, um seine Vision zu verwirklichen. Über Geld will er nicht sprechen. Nur so viel, seine Idee kostet Millionen. Seine Stiftung ist in Gründung.
Und ich weiß auch, dass viele Unternehmer, denen das auf dem Herzen liegt, etwas zu tun. Und die würden gern etwas mittun und die würden es auch gerne sehen und begleiten. Und das wäre so ein Projekt, wo ich denke, oh, das wäre cool.
Das ist doch im Grunde eine Arbeit, die eigentlich den Staat etwas angeht. Aber Sie machen das jetzt privat, so eine schwierige Aufgabe zu schultern. Die braucht ja wirklich auch Fachwissen, Sie brauchen Fachkräfte, das haben Sie ja gesagt. So eine zentrale Figur auf dem Hof, die dann Ansprechpartner ist, Sozialpädagoge ist. Warum tun Sie sich das an?
Der Staat sind wir selber. Das ist immer so leicht. Der Staat muss mal machen und das höre ich sehr oft. Und das ist nicht meine Einstellung. Wir sind der Staat, also haben wir auch eine gewisse Verpflichtung und dass wir uns einbringen können.
Sie wollen ja der Gesellschaft was zurückgeben, haben Sie mir gesagt. Wie meinen Sie das?
Ich bin sehr gesegnet worden mit den Dingen, mit den Gaben, mit meiner Frau, mit den unterschiedlichen Talenten, mit den Talenten, die wir bei uns auch im Unternehmen sehen. Und da haben wir auch eine Verpflichtung, was zurückzugeben. Was ich mir vielleicht wünsche, dass man das ein Stück unbürokratischer macht. Dort könnten wir sehr, sehr viel sparen und für Leute, die etwas machen wollen, wird es leichter.
Entmutigen lässt sich der 51-jährige Unternehmer und mehrfache Familienvater jedenfalls nicht. Er hat in seinem ersten Leben Kellner gelernt, dann Bodenleger und schließlich ein florierendes Unternehmen für Raumausstattung in Meißen gegründet, das er bis heute betreibt mit rund 35 Beschäftigten. Der Unternehmer will auch bedürftigen Menschen das Gefühl geben, gebraucht zu werden. Damit könne man Menschen nachhaltig stabilisieren. Er sei krass christlich, sagt Schmidt über Schmidt. Aufgeben sei daher für ihn keine Option.
Ich hatte diese Vision aufs Herz gelegt bekommen und Gottes Plan, der ist doch anders wie der Menschenplan und es war einfach noch nicht dran. Und jetzt muss ich einfach schauen, was ist der nächste Schritt und ja, ich denke schon, dass das passieren wird. Nur wann und wo, das ist eben noch nie raus.
Große Pause in der Johanna, wie die 102. Dresdner Grundschule sich selber nennt. Ein gelb gestrichener, eher schlichter, langgestreckter Schulhausplattenbau mitten in der Johannstadt mit vielen sanierten Hochhäusern aus DDR-Zeiten. Es ist ein Viertel mit vielen Gesichtern. Hier treffen Rentner auf Familien, Gutverdienende auf Hartz-IV-Empfänger, alteingesessene Dresdner auf Migranten aus aller Herren Länder. Die Johanna-Grundschule hat sich schon in den 90er Jahren auf Deutsch als Zweitsprache spezialisiert. Heute lernen hier Kinder aus 30 Nationen. Von den rund 300 Schülerinnen und Schülern haben weit mehr als die Hälfte einen Migrationshintergrund. Jetzt kommen noch die Flüchtlingskinder aus der Ukraine dazu.
Ehrenmännchen, das ist Klasse 3. So.
Hallo, hallo.
Ich darf die 3D besuchen, die Erdmännchen, wie sich die Klasse nennt. Die Mädchen und Jungs, die Klassenlehrerin Peggy Hartzmann unterrichtet, sind 9, 10 Jahre alt. Es geht laut und lebhaft zu.
Aktuell haben wir 22 Kinder.
Wie viele Nationalitäten haben Sie in dieser Klasse?
Ich zähle sie mal auf, weil ich jetzt gar nicht so sagen kann. Es wäre aus Bulgarien ein Kind, aus Polen kommt jemand, aus Afghanistan, viele aus Syrien, wir haben auch Irak und Ukraine, genau.
Und?
So, und Russisch.
Russisch auch, ja.
Genau. Naja, Deutsche, na, die Deutschen dürfen wir nicht vergessen.
Genau. Wie viele deutsche Kinder sind dabei?
Und 7, genau.
Also ein Drittel kann man sagen.
Genau, ja. Genau.
Es ist eine große Herausforderung für Lehrkräfte wie Hartzmann, da die Kinder völlig unterschiedliche Bildungsstände haben, wenn sie an die Schule kommen. Hinten im Raum entdecke ich eine zweite Person.
Also das ist Frau Murat, das ist unsere, wie ist jetzt nochmal dein genauer?
Sprach- und Integrationsvermittlerin.
Sprach- und Integrationsvermittlerin. In einigen Klassen ist sie mit unterwegs. Und sie kann auch Arabisch übersetzen und sie hilft einfach fördern, ne? Wenn Matheprobleme sind oder Lesen, Leseförderung ist sie dabei und hilft natürlich ganz viel bei Elterngesprächen.
Die personelle Situation an der Johanna-Grundschule war nicht immer so komfortabel. Im Jahr 2016 schrieb die damalige Schulleiterin den ersten von mehreren Brandbriefen an das Dresdner Schulamt und an das Sächsische Kultusministerium. Sie brauche mehr Lehrer, geringere Klassenstärken, Integrationsassistenten und Unterstützung für die Kommunikation mit den Elternhäusern der Migrantenkinder. Ein Zeitungsartikel über ihren Hilferuf brachte den Stein ins Rollen und den Kontakt zum Verein Dresden Place to Be. Dahinter verbirgt sich ein Zusammenschluss engagierter Dresdner Bürgerinnen und Bürger, die auf dem Höhepunkt der fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung Patenschaften für Geflüchtete sowie Unterstützung für ausländische Fachkräfte und Wissenschaftler in der Stadt organisierten.
Sie 3 Grundschulen.
Das sind mehr als die 3. Das sind mehr als die 3 Grundschulen.
Und Stefanie Wienberg ist die Vorsitzende von Dresden Place to Be. Sie treffe ich in einem ruhigen Raum weit abseits vom Kinderlärm. Sie war gerade mal wieder im Gespräch mit der Schulleiterin.
Wir haben dann in den Gesprächen hier eben erfahren, dass es an diesen Kultur- und Sprachmittlern mangelt und haben für die Schule 2 Bundesfreiwilligendienstlerinnen engagiert, die wir jetzt aus anderweitigen Betreuungen kannten, also 2 syrische Frauen, die auch in ihrem Heimatland als Lehrerinnen gearbeitet haben. Und die haben wir hier an die Johanna-Schule vermittelt und ich glaube mit großem Erfolg waren die hier tätig dieses eine Jahr. Und für die eine von beiden hatte das sogar zur Folge, dass sie anderweitig an einer Schule eine feste Anstellung jetzt bekommen hat durch dieses sogenannte Bufdi-Jahr. Das war eigentlich auch noch ein schöner Abschluss insgesamt. Bufdi,
Bundesfreiwilligendienst.
Voilà, genau.
Der Verein konnte seitdem einiges an materieller Unterstützung für die Johanna-Grundschule leisten. Laptops und Bücherstiften. Für besonders begabte Schülerinnen und Schüler hat er Patenschaften vermittelt, um diese Kinder individuell fördern und betreuen zu können. Schulleiterin Katrin Kessler hört interessiert zu und ist froh über diese private Hilfe.
Also Dresden Place to Be kommt immer dann ins Geschäft, wenn wir eben die offiziellen Pfade quasi ausgeschöpft haben und dann da nichts geht und wir aber einen Bedarf haben. Und dann kommunizieren wir den und fragen, ob es da Möglichkeiten gibt. Manchmal vermitteln sie uns dann an Organisationen, die uns helfen können. Und manchmal helfen sie uns selber.
Was könnte das sein für ein Bedarf? Was brauchen Sie da?
Also beim Schulgarten, da hatten wir Fördermittel bekommen, aber es hat eben nicht gereicht. Und Place to Be hat dann gesagt, okay, wir unterstützen jetzt mit Finanzmitteln. Das wird alles wunderbar. Ja, das zweite war dann die Schulbibliothek. Dort hatten wir quasi einen antiquarischen Bestand mit sehr vielen schönen Kinderbüchern aus der DDR, die aber unsere Kinder nicht ausgeliehen haben, die haben die nicht angesprochen. Ja, deswegen haben wir dann den Bestand quasi aussortiert und haben dann uns neue Bücher gewünscht. Die haben wir unter anderem über Place to Be bekommen. Und wenn das Kind das erste Buch liest, liest es dann auch das zweite, dritte. Das ist der Plan.
Doch nicht alles läuft so glatt. In der Zeit der Pandemie und wochenlanger Schulschließungen haben die Mitglieder des Vereins Laptops für Homeschooling gespendet. Diese Laptops wurden auch auf Kosten des Vereins für die Schülerinnen und Schüler mit neuer Software ausgestattet. Dann aber, erzählt Wienberg kopfschüttelnd, scheiterte der Verein am fehlenden WLAN.
Weil, das darf man privat überhaupt nicht leisten, das muss, ja, weil die Gebäude gehören. Das können Sie besser erzählen, Frau Kessler, und da sind wir auch völlig ratlos und vielleicht... Das Internet soll hier kommen 2023, 2024. Unvorstellbar. Also mit digital geht gar nichts. Ja? Aber das kann Frau Kessler besser erzählen. Sie haben kein WLAN. Also in den ganzen Räumen ist halt dann das einfach schlicht nicht möglich.
Also sehr lustig war es tatsächlich, als die ukrainische Klasse ankam und die ukrainische Lehrerin mir gesagt hat,
ja, und wie sieht das denn aus? Was für eine Tafelsoftware benutze ich denn auf meiner digitalen Tafel? Und dann habe ich gesagt, also ich habe hier so eine grüne und einen Wassereimer und ein Stück Kreide. Und wenn Sie nicht wissen, wie das funktioniert, kann ich es Ihnen gerne mal zeigen. Aber das war wirklich für Sie völlig unvorstellbar, dass es eben diese Ausstattung nicht gab.
Während Schulleiterin Kessler mit ihren Mitarbeitenden für die Kinder das Unmögliche möglich macht, geht es Stefanie Wienberg nicht schnell genug. Ihre Geduld ist manchmal erschöpft. Durch langatmige staatliche Verfahren, in diesem Fall die Zuständigkeit für die Digitalisierung, würden die Bildungschancen der Kinder gefährdet.
Ich finde, es brennt, ja, die Zeit brennt und die läuft weg. Und jede Schule bräuchte interaktive Whiteboards, ja, das bräuchten sie alle. Und die bräuchten auch alle das Equipment dazu. Das kann doch nicht wahr sein. Und das Geld steht ja wohl auch bereit angeblich und wird halt auch nicht ausreichend abgerufen. Aber das ist jetzt zu viel Politik, da kenne ich mich jetzt auch nicht aus. Wir haben es jetzt ja eben nur konkret an dem Fall hier der Schule gespürt, dass es schlicht nicht da ist. Ja.
Haben Sie denn den Eindruck, dass der Staat sich zunehmend aus Aufgaben zurückzieht, die er eigentlich mit abdecken und übernehmen müsste?
Ich glaube, dass der Staat sehr genau weiß, was für großartige ehrenamtliche Helfer er hat. Und ohne die würde das ja überhaupt nicht funktionieren.
Das war unser Wochenendjournal. 5 Beispiele von privaten Initiativen, die sich voller Herzblut für das Gemeinwohl einsetzen, die trotz aller Schwierigkeiten den Betrieb am Laufen halten. Beispiele, die Hoffnung machen und Ideen geben. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Und hier verabschiedet sich Alexandra Gerlach. Schönes Wochenende.